die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Bei Cyberbedrohungen denkt man oft nur an Angriffe von außen. Was ist aber mit Insider, die ein System von innen heraus angreifen? Mein Name ist Rette Vogt und über das Thema rede ich heute mit dem Doran Zimmermann, Experte für Cyberbedrohungen und Security Threat Intelligence. Doran, du bist schon zum zweiten Mal zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Reto.
Letztes Mal haben wir über die Sicherheit von Daten in der Cloud geredet. Ich verlinke den Podcast nochmal in den Shownotes. Wir haben primär Datenschutzverletzungen und Massenüberwachung thematisiert. Heute reden wir über Cyberangriffe, die auch in der Schweiz an der Tagesordnung sind. Typischerweise kann man Cyberangriffe von außen. Ich vermute mal, es geht knapp an die 100%. Oder wie beurteilst du das?
Ja, ich denke, bekannt sind Cyberangriffe von außen. Die ein bisschen weniger bekannt sind, aus verschiedenen Gründen, sind halt einfach die Angriffe von innen. Ja.
Und die Angriffe von innen, die passieren tatsächlich?
Die passieren, und ich würde sagen, sie passieren mit einer höheren Kadenz und sie passieren auch unter qualitativ anderen Voraussetzungen seitens Angreifer, wo es jetzt ganz verschiedene und unterschiedliche Akteure gibt, die sich in dem Feld betätigen. Ja.
Gibt es da ein typisches Vorgehen für Angriffe von innen?
Also typisch wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber was es durchaus gibt, ist, man kann das auf gewisse Schritte abbrechen. Also das verläuft nach einem Muster, es ist halt nicht immer das gleiche Muster. Es kann mehr oder weniger komplex sein, es kann in ein paar wenigen Schritten vollzogen werden oder es kann ja, multiple Schritte in verschiedenen Phasen beinhalten.
Aber es ist ja bei Angriffen von außen nicht viel anders. Können wir über die Unterschiede reden von Angriffen von innen und gegen außen? Was sind da die typischen Unterscheidungsmerkmale?
Also ganz typisch ist, dass ein Angriff von innen natürlich sehr viel mehr Vorwissen zum Tragen bringen kann. Auch sehr viel präziser Information über das eigene Sicherheitsdispositiv hat und wie man das kann umgehen kann. Und ich denke, das ist sicher ein ganz wesentlicher Unterschied und erklärt auch, warum, wenn es dann wirklich zu einer Inzidenz kommt, ein Insider-Angriff einen viel grösseren Schaden kann potenziell hinterlassen als ein typisch externer Angriff. Sie sind meistens auch nicht monovektoriell, also über einen Vektor geführt, was bei Angriffen von außen eher könnte der Fall sein, typischerweise über eine Technologie, einen logischen Vektor, sondern sie sind multivektoriell. Das heisst, es ist immer der Mensch involviert, nebst einem anderen Vektor.
Das klingt für mich nach einem Social Engineering-Thema, wo ja bei Angriffen von außen auch eigentlich ein Vektor kann sein, dass Leute von innen via Social Engineering dazu verleitet werden, sage ich mal, Informationen rauszugeben, oder ist das ganz etwas anderes?
Nicht unbedingt anders, sondern ich denke, einfach der Begriff Social Engineering anerkennt das Thema und das Problem eigentlich nicht. Oder? Das kommt aus der Carnegie Mellon University Küche raus, das ist so das Informationssicherheits-Playbook. Es geht um sehr viel mehr als um das sogenannte Social Engineering, das eigentlich ein fancy Schlagwort ist für Manipulation. Es geht um Tradecraft und das ist leider kein fancy Schlagwort.
Was ist das, Tradecraft?
Das ist eigentlich ein ganzes Spektrum von Massnahmen, wo man vor allem im parastaatlichen und staatlichen Sicherheitsumfeld entwickelt hat. Das ist eigentlich das Vorgehen von ausgebildeten Agenten, wie sie an ihre Informationen ankommen, wie sie ihre Informationen können beschaffen können. Und das geht weitaus über quasi das Manipulieren über Phishing-E-Mail. Also das wird dann auch sehr schnell sehr persönlich.
Es klingt jetzt ein bisschen nach Science-Fiction, wenn du von Agenten redest. Wie ist das zu verstehen?
Also ich denke, Science-Fiction ist es darum nicht, weil es in der Vergangenheit gegeben hat. Wir wissen, dass es das gibt, dass das gut dokumentiert ist, dass Staaten halt ihre Kapazitäten unterhalten, um Informationen entweder beschaffen oder Bemühungen von Drittstaaten bei ihnen zu beschaffen, können verhindern oder einschränken zumindest.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, es gibt, es findet statt, es gibt Insider, die Böses wollen, ja, für ich sage, oder ein bisschen platt ausgedrückt, aber wer macht das und wieso? Was ist die Motivation von diesen Leuten, das zu machen?
Das ist ein Spektrum. Und das fängt eigentlich nicht bei böswilliger Fremdeinwirkung von Dritten an, wie man dem Neudeutsch sagt, sondern das sind einfache Mitarbeiter, die auch Fehler machen können, die wiederum ausgenutzt werden von Leuten, die irgendwie sich einen Vorteil daraus versprechen. Es gibt auch Leute, die sehr hehre Absichten vertreten. Ich denke da an die Whistleblower. Mhm. Und wenn man die halt eben genug lang ignoriert und nicht ernst nimmt, kann das in gewissen Fällen dazu führen, dass die zu maliziösen Insiderbedrohungen werden.
Also du sagst quasi, dass das Vorgehen von Whistleblower ist legitim. Und wenn das nicht ernst genommen wird, kann es sich zu einer, wie soll ich sagen, zu einer böswilligen Ausgabe von Informationen weiterentwickeln. So.
Das ist denkbar. Ich sage nicht per se, dass jeder Whistleblower legitim unterwegs ist, aber ich sage, dass man Whistleblower-Fälle kann pragmatisch ernst nehmen. Und zwar im Sinn davon, dass ein Whistleblower-Programm durchaus als Filter kann agieren für ein Insider-Bedrohungsprogramm. Man muss es gar nicht so weit kommen lassen, dass ein Whistleblower, der sich nicht ernst genommen fühlt und die ganze Zeit ignoriert wird, zu einem maliziösen Insider wird. Man kann das im Prinzip schon im Vorfeld versuchen, über gute Prozesse, robuste Prozesse zu regeln. Und damit meine ich nicht irgendwo durch einer anderen Firma Geld zahlen dafür, dass sie irgendwie eine externe Ombudsstelle einrichtet, sondern die Verantwortung intern selber wahrnehmen.
Ist das quasi Stufe 1 von der Prävention gegen Insider-Threats, das Unternehmen mögliche Whistleblower ernst nehmen und ihr Anliegen ernst nehmen?
Unbedingt.
Was sind denn, gibt's weit, aber du hast verschiedene, du hast gesagt, es seien Abstufungen von Insider-Akteuren. Und die Whistleblower, die sind Stufe 1, wie du gesagt hast, ungefähr. Was sind die anderen Stufen? Oder gibt es überhaupt Abstufungen, kann man das so sagen?
Also ich würde das nicht so ausdrücken. Ich denke sicher, dass es eine Gruppe gibt, rund um Mitarbeitende, die einen Fehler machen können. Also wenn überhaupt eine Stufe 1, würde ich dort ansetzen. Und dann gibt es Whistleblower, die sicher versuchen, aus ihrer Sicht das Richtige zu machen. Und dann eben allenfalls ernst oder nicht ernst genommen werden. Und dann gibt es natürlich auch unzufriedene oder frustrierte Mitarbeiter, die Arbeitgeber gegenüber oder auch quasi im staatlichen Umfeld ihrer Organisation gegenüber nichts Gutes im Kopf führen. Und ich denke, das ist eine ganz besondere Gruppe von potenziellen Insiderbedrohungen, weil die eigentlich schon en place sind. Und die nennt man entsprechend die Factors in Place. Für einen quasi Interessent, vor allem einen, der dann eben ein bisschen besser organisiert ist, noch nicht mal auf dem parastaatlichen oder staatlichen Niveau, sondern auch privat, sind die Leute sehr, sehr interessant, wenn man die kann rekrutieren kann.
Und die Motivation ist finanzielle Natur, dass sie Informationen können verkaufen an gewisse interessierte Kreise, sage ich mal, oder?
Also pekuniäre Gründe haben natürlich damit zu tun, das ist richtig, aber man darf nicht vergessen, es gibt nicht nur Motivation vom Geld, sondern es gibt sicher auch Überzeugungstäter, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und die sind vom Profil her zum Teil ein bisschen gefährlicher, weil die sind weniger gut einschätzbar als Leute, die vor allem rein wirtschaftliche Interessen verfolgen.
Und wie hoch muss die kriminelle Energie von einer Person sein, das zu machen?
Ja, eben, das ist eigentlich genau der grosse Unterschied. Also wenn du finanzielle Ziele verfolgst mit dem Beschaffen von Informationen, die du Dritte könntest weiterverkaufen, dann denke ich, muss die kriminelle Energie da sein. Hingegen, wenn du ein sogenannter Überzeugungstäter bist, in Anführungs- und Schlusszeichen, dann kann das aus verschiedenen Gründen so sein. Das kann sein, dass du, ich weiss nicht, irgendwie einer Sache versuchst zu dienen, wo übergeordnet verstanden wird, übergeordnet auch zum Interesse vom eigenen Arbeitgeber. Es kann sein, dass du für einen Drittstaat schaffst und dann hast du ganz klar Loyalität, da kann man dann noch von krimineller Energie schaffen, also allerhöchstens im Sinn von unserem eigenen Strafrecht, ja. Dann kann man das, oder? Aber aus ihrer Sicht heraus macht sie ihren Job und sind eigentlich ja, im Best Case aus ihrer Sicht patriotisch unterwegs. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine.
Jetzt haben wir relativ eine gute Auslegung gemacht, finde ich. Aber wie alltäglich ist denn die Bedrohung in der Schweiz tatsächlich für KMU, für grosse Unternehmen, für kritische Infrastrukturen, für Behörden? Kann man das irgendwie quantifizieren, wie gefährlich oder wie alltäglich die Bedrohung ist für verschiedene Organisationen?
Also für offizielle Verlautbarungen würde ich auf den Bericht Sicherheit verweisen vom VBS, von der Direktion NDB. Ich denke, dort ist ja, das Aufkommen relativ gut beschrieben. Jetzt, wenn man ein bisschen weitere Sicht nimmt, kann man sagen, die Schweiz ist historisch gesehen ein Tummelfeld von eigentlich einem verbotenen Nachrichtendienst. Ich denke, das fängt, dort würde ich nicht zwingend den Anfang sehen, aber zum Beispiel, das fängt am Vorabend vom Ersten Weltkrieg an. Oder? Also, zum Beispiel das Postgeheimnis als Gesetz hat eigentlich mit dem zu tun, weil man einen Brief aufgemacht hat, oder? Bei den unterschiedlichen kriegsführenden Parteien dann während dem Konflikt, bis in den Kalten Krieg hinein. Und was wir jetzt eigentlich sehen, ist ein Aufkommen, das sicher an den Kalten Krieg, also den zweiten Kalten Krieg rund um 1985, 86 erinnert, wenn nicht noch höher ist. Oder? Also das ist eine Entwicklung, die auch nicht erst seit 2-3 Jahren unterwegs ist, das ist vielleicht nochmal ein weiterer Anstieg, sondern seit über, ich würde sagen, über 10 Jahren.
Gibt es da gewisse Branchen oder Unternehmensgrössen, sage ich mal, die gefährdet sind als andere? Viele sagen, ja, die das jetzt hören, bei mir ist eh nichts zu holen. Kann ich mir vorstellen.
Also ich denke, es gibt ein paar Sachen zu berücksichtigen. Die Shoppingliste von der anderen Seite zu kennen, ist ein Ding von der fast Unmöglichkeit. Das haben viele probiert, mit unterschiedlichen Erfolgsraten. Aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir in einer abschliessend guten Position sind, um das zu verstehen. Das heisst mit anderen Worten, dass wir davon ausgehen müssen, dass ganz unterschiedliche Organisationen können von Interesse sein für ganz unterschiedliche, die eben eine Shoppingliste haben. Oder? Also die Beschaffung von Informationen kann sich zum Beispiel auf Know-how oder Technologien beziehen, auf patentrechtlich geschützte Konzepte von mir aus, oder auch von anderen schützenswerten Gütern, materiell und immateriell, die vielleicht von den Eigentümern gar nicht also so relevant oder gesucht angeschaut werden. Es kann zum Beispiel sein, dass es um eine sogenannte Bindeglied-Technologie geht. Also man hat vielleicht als Drittstaat bereits schon andere Technologien auf dem Weg akquiriert, aber irgendwie den Missing Link hat man noch nicht. Das könnte irgendwie hergestellt werden von einer kleinen Schweizer KMU. Und die würde nie auf den Gedanken kommen, dass was sie macht, irgendwie für die Partei könnte von Interesse sein. Ich denke, da gibt es ein paar Beispiele davon. Und darum ist es wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass man das selber kann abschliessend beurteilen.
Kann man das unter dem Überbegriff Industriespionage zusammenfassen oder greift das zu wenig weit?
Ich würde sagen, es wäre sinnvoller, wenn man das im Rahmen von einem Spektrum anschaut. Also ich denke, es gibt eben den sogenannten unzufriedenen Mitarbeiter, der Disgruntled Employee, das ist so ein bisschen der Standard in der Informationssicherung und rund um das Thema Social Engineering. Und dann gibt es sicher Peer-to-Peer-Industriespionage. Und dem übergeordnet gibt es noch die Wirtschaftsspionage durch parastaatliche und staatliche Organisationen bis hin zur Wehrspionage. Auch durch parastaatliche und staatliche Organisationen im Vorfeld. Was es auch gibt, ist der Case, dass parastaatliche und staatliche, nichtstaatliche Organisationen vorschieben, und die, ich sage jetzt mal, tarnet als organisierte kriminelle Organisation oder als sonst irgendeiner Form von vielleicht auch legitimeren Organisation, einfach, dass die abschwörbar bleiben.
Aber haben das die grösseren Unternehmen in der Schweiz, haben die diese Gefahr auf dem Radar? Ich habe einen Bericht von der FINMA gesehen, wo drin steht, sinngemäß, dass das Geschäftsgeheimnis oder Intellectual Property eigentlich nicht auf dem Radar ist.
Ja, da würde ich mit den entsprechenden Autoren bei der FINMA einig gehen. Ich denke, das ist nicht falsch, was sie da schreiben. Das ist sehr unterschiedlich auf der einen Seite. Es gibt sicher auch grössere Firmen, die vielleicht auch international tätig sind, wo das eher auf dem Radar ist. Aber ich denke, das kommt jetzt langsam aber sicher auch bei Schweizer Firmen und Schweizer KMUs an. Oder, dass sie auch verstehen, dass sie irgendwo Entwicklungen vollzogen haben, dass sie irgendwie Innovationen erarbeitet haben, die schützenswert sind. Also das denke ich, ist langsam am Kommen, sehr langsam. Aber das ist gar nicht das zentrale Problem, sondern wenn man dann mal das Problem erkannt oder glaubt, erkannt zu haben und das intern erklärt, dann ist ein Hang dazu da, und das sehe ich so gerade auf dem Finanzblatt der Schweiz, oder, wählen das weg zu automatisieren. Und das macht man typischerweise mit dem Einsatz von Technologien. Schlagwörter sind DLP, Data Leakage Prevention, Off-the-Shelf-Software und EDR, oder quasi am Perimeter. Und die Idee ist einmal mehr, und die finde ich einfach sträflich naiv, dass wenn man die einsetzt, wenn man das Deployment gemacht hat von diesen Technologien, dass dann das Problem gelöst ist. Oder die Technologien sind natürlich auch nur so gut, wie der Unterbau ist. Das hat ein paar Aspekte. Das ist die Kalibrierung, Parametrisierung von diesen Technologien. Und das ist wiederum abhängig davon, wie gut dass man das Subjekt selber, also der Insider Threat und das Risk Management, versteht.
Also du sagst eigentlich, es ist kein Technologiethema oder kein Thema, das man mit Technologie lösen kann, sondern es ist ein People-Thema, Schrägstrich, ein HR-Thema, um die Leute kennen und identifizieren.
Absolut. Also in meiner Arbeit sage ich irgendwo durch die Leute, die ich mit zusammenarbeite, schauen, das ist eigentlich 90% Organisation und Prozess und 10% Einsatz, und zwar gezielten Einsatz von adäquaten Technologien, die auch richtig müssen, eben kalibriert und parametrisiert werden.
Das ist keine gute Nachricht eigentlich für die Unternehmungen, weil sie das Problem nicht können an Technologie delegieren, sondern es selber müssen anpacken, oder?
Ja, das ist denke ich, der Erfahrungswert zeigt, dass wenn sie das ohne Unterbau machen, also ohne Organisation und Prozess rund um das Thema Insider Threat und Risk Management, und das einfach irgendwie über Technologien wird automatisieren, dass es meistens nicht sehr erfolgreich ist.
Gibt es denn bekannte öffentliche Fälle von Insider Threats? Sei es in der Schweiz oder im Ausland, ist da etwas bekannt, wo das passiert ist tatsächlich?
Also mir ist bekannt, was ich denke, in der öffentlichen Quelle einsehbar ist, was mir in den Sinn kommt, mitunter, das ist sicher nicht der einzige Fall, jetzt gerade ein bisschen spektakulärer ist der Fall bei der AfD in Deutschland oder im grenznahen Ausland.
Was ist dort passiert?
Dort haben Mitarbeiter, also Stabsmitarbeiter von einem EU-Parlamentsabgeordneten, Informationen an eine chinesische Person, mittels Person, weitergegeben. Und man hat im Zuge von der Untersuchung, die man dann angefangen hat zu führen, herausgefunden, dass der chinesische Mittelsmann, dass das ein Mitarbeiter ist von einem Staatssicherheitsapparat.
Also das bedeutet, die meisten Insider-Akteure agieren im Auftrag von anderen und nicht von sich aus? Oder ist das nicht ein typisches Vorgehen?
Nicht zwingend, nein. Also ich denke, es gibt Leute, die sind selbst motiviert. Da haben wir eben das Thema Transformation vom Whistleblower bis hin zum maliziösen Insider. Dann kann das sein, je nach Opportunität, dass auch dortige Leute sich kehren lassen, auf zwei Payrolls sind. Das eben ist dann mehr der Aspekt oder läuft unter dem Aspekt von der pekuniären Motivation. Und als sogenannte Defectors in Place ideal positioniert sind, um Informationen zu beschaffen. Und dann wahrscheinlich irgendwie je nachdem, wie man das anschaut, vom Führungsoffizier, ob privat oder eben parastaatlich oder staatlich, dann bei der Exfiltration Unterstützung bekommen. Oder?
Wenn wir jetzt versuchen, über die Art und Weise, über das Vorgehen von diesen Akteuren zu reden, ich nehme nicht an, dass sie in eine Organisation reinkommen und am nächsten Tag die Informationen rausnehmen. Das ist ein Prozess, der über Monate, wenn nicht Jahre, hinweg geht. Wie gehen die Leute vor? Es geht wahrscheinlich darum, zuerst sich das Vertrauen zu verschaffen und zu sagen, dass man seriös ist. Und zuerst ist man ein normaler Mitarbeitender, in Anführungszeichen, und entwickelt sich erst nachher. Oder wie funktioniert das?
Also eine sehr gute Darstellung ist in einem Kurzfilm vom NDB zu sehen, im Visier. Dort wird das eigentlich sehr schön aufgezeigt. Es funktioniert meistens so, dass im Vorfeld Hausaufgaben gemacht werden vom Angreifer, wo das sehr genau abklärt, wer das Ziel oder je nachdem das Opfer ist. Oder? Und dass man dann versucht, können mit dem Opfer in Kontakt treten, zum Teil auch oblig, also nicht direkt bezogen auf das Thema, wo man sich für interessiert. Das könnte sein über ein persönliches Hobby von einem Mitarbeiter, wie das in dem Film dargestellt worden ist, oder auch auf ganz andere Art und Weise. Da gibt es zig Möglichkeiten. Und wenn das einmal passiert ist und jemand quasi auch kann ein Vertrauensverhältnis schaffen, entweder als Bekannte oder als Mitarbeitende, wenn man dann irgendwie die Organisation selber kann infiltrieren, über einen regulären Bewerbungsprozess und Einstellungsprozess, dann kann das in der Tat sehr lang gehen. Das heisst, in der Regel ist das sehr, sehr geduldige Arbeit. Es gibt Insider-Betreuungen, die ihre beschafften Informationen sehr schnell exfiltrieren. Und es gibt auch sicher anspruchsvollere Operationen durch Insider-Betreuungen, wo Informationen über lange Frist in kleinen Päckchen exfiltriert werden und über sieben Umweg.
Wenn ich das jetzt zulasse, dann habe ich das Gefühl, oder bekomme das Gefühl, dass Organisationen das Problem eigentlich nur beim Recruiting von bestimmten Personen, schrägstrich Rollen, können angehen. Ist das richtig? Ist das Recruiting der entscheidende Hebel, um zu erkennen, ist eine Person vertrauenswürdig oder gefährdet, später zu einem Insider zu werden?
Also danke für die Frage, das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass es um den ganzen sogenannten Employee, also Mitarbeiter, Lifecycle geht, der ganze Lebenszyklus von Mitarbeiter von der Einstellung bis zum Offboarding. Und ich denke, dass wir als verteidigende Partei und Seite nicht in der Defensive ist nach dem Onboarding. Man kann auch während der Zeit, wo der Mitarbeiter bei der Firma ist, Sicherheitsmaßnahmen einführen. Das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen, mit unterschiedlichen Maturitäten. Das ist auch das, was ich mache in meiner Arbeit mit den Leuten, dass ich sage, selbstverständlich macht das Sinn, dass man gerade für Funktionen mit erhöhter Integritätsanforderung nicht nur ein Privatauszug aus dem Strafregister und irgendwie einen Auszug aus dem Betreibungsregister einfordert, sondern im Sinne der Enhanced Due Diligence weitere Abklärungen trifft. Das ist auch nicht jeder Mitarbeiter, das macht man sehr, sehr selektiv, eben wie gesagt, nur für Funktionen mit erhöhter Integritätsanforderung.
Also das heisst, man identifiziert ein paar wenige Rollen, die Zugang haben zu Firmengeheimnissen, Kronjuwelen, ähnliche Sicherheitsstufen, sage ich jetzt mal, und das sind wahrscheinlich nur ganz wenige Rollen. Wenn ich ein KMU bin mit 200-300 Angestellten, ist es wahrscheinlich eine größere Handvoll von Leuten, die tatsächlich Access haben zu den Informationen, die relevant sind, und dann konzentriere ich mich als Arbeitgeber auf die weniger Rollen und die anderen lasse ich laufen, so in Anführungszeichen.
Genau, das kommt ja eigentlich aus einer Überlegung aus einer Methodik, wo Damage Assessment heisst, also quasi eine Schadenseinschätzung. Das ist entwickelt worden, um feststellen, was ist der grösstmögliche Schaden, wenn eine Person in einer Funktion mit sagen wir, gewisser Exponierung, wie zum Beispiel Erpressbarkeit, könnte an Daten, Entscheidungen, materielle und immaterielle Schutzgüter von einer Firma ankommen.
Wenn wir jetzt überlegen, was der effektivste Schutz ist dagegen, kann man das zusammenfassen mit, ich beschäftige mit meinen Leuten, ich rede mit ihnen, ich versuche sie kennenzulernen und das als Gefühl zu entwickeln, wer ist ein potenzieller Gefährder und wer nicht. Ist das ausreichend?
Das ist hingegen eine sehr schwierige Frage. Ich denke, in sehr kleinen Betrieben kann das genau so ablaufen. Mhm. Ich würde einfach davor warnen, zu glauben, dass nur weil man sich selber zumutet, dass man das alles kann richtig einschätzen kann, dass man dann darum versteht, wenn man so einem Gefährder gegenübersteht. Weil das können Leute sein, die 20 Jahre neben einem gearbeitet haben, in der besten Absicht und im 21. Jahr sind sie irgendwie gekehrt worden aufgrund von irgendetwas, was in ihrer Biografie passiert ist. Oder sie haben von Anfang an nicht wirklich mit allen anderen zusammengeschafft. Das kann man so aus dem Gefühl heraus nicht sagen. Das muss man eigentlich abklären und ermitteln.
Und wie kann man das abklären zum Beispiel?
Meistens haben wir zu Beginn einen Anfangsverdacht. Es geht irgendetwas nicht auf. Oder? Das ist dann, wenn man dann eigentlich an eine Untersuchung würde gehen, noch besser ist, wenn man eigentlich ein Rahmenprogramm hat, rund um das Thema Insider Threat und Risk Management, und das eben nicht nur eine Software überlässt, sondern eigentlich auch die Leute schult und dahingehend entwickelt, dass sie ein bisschen Mentalität übernehmen von, wie man das auf der London Tube ja kann lesen, oder see something, say something. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie ein Denunziantentum unter den Mitarbeitern zu fördern. Das ist genau kontraproduktiv. Das will man nicht. Auf der anderen Seite darf man sich der Tatsache nicht verschliessen, dass, wie ich das einfach gerne sage, the business of business is business. Und das gilt auch für Informationen. Und gerade bei Informationen, die schützenswert werden oder wo Leute irgendwie lange daran gearbeitet haben, dass sie irgendwie ein Konzept, eine Innovation, wie ich das vorher genannt habe, irgendeine Intellectual Property, etwas, das urheberrechtlich schützenswert ist oder geschaffen haben. Und der Wert ihnen dann eigentlich abgeht, weil sie das unzulänglich geschützt haben.
Also zum Beispiel, wenn mir als Angestellter auffällt, dass der Sitznachbar, der Heinz, jahrelang eine Fiat fährt und plötzlich eine Ferrari gekauft hat und daheim noch einen Pool vor die Hütte stellt und plötzlich offenbar zu mehr Geld gekommen ist. Also, meinst du Auffälligkeiten oder wie muss ich das verstehen?
Das könnte in deinem Beispiel der Fall sein. Und wenn er dann irgendwie auch noch kann sagen, log, ich habe von einer Tante viel Geld geerbt und das effektiv so nachvollziehbar ist, dann kann man vielleicht den Verdachtsmoment wieder ad acta legen. Oder? Hingegen, wenn nichts derartiges im Raum steht und das einfach aus dem heiteren Himmel passiert, dann könnte das Fragen aufwerfen, ja.
Also es gibt wahrscheinlich eine einzige Massnahme, die das Problem mit einem Schlag löst. Aber gibt es vielleicht eine Massnahme, die 60-70% mal hilft oder bei 60-70% von den Problemen hilft?
Ja, ich denke, da kann man eine Aussage treffen. Das ist, wenn eben DLP, Data Leakage Prevention, nicht eine Off-the-Shelf-Software ist, sondern ein Rahmenprogramm, wo auch die Organisation und Prozess für das Insider Threat und Risk Management berücksichtigt. Das sind ganz verschiedene Massnahmen, wie du das richtig angetönt hast. Und je nach Maturitätsstufe der Organisation kann man die weiter treiben oder im Prinzip flach behalten. Das ist dann ein bisschen eine Sache davon, was die Organisation will, was sie möchte erreichen. Sehr typisch ist eben, wie quasi bei oder vor Abstellung saubere Abklärungen treffen. Die können eben auch weitergehen. Wir haben in der Schweiz doch immerhin Vertrags- und Gewerbefreiheit. Man darf da Abklärungen treffen, wo auch im Interesse vom Schutz von schützenswerten materiellen und immateriellen Gütern stehen. Das muss in einem Verhältnis stehen. Dann kann man selbstverständlich auch für Funktionen mit erhöhter Integritätsanforderung mit dem Einverständnis von der betreffenden Person sogenannte In-Employment Screenings durchführen, was auch sehr sinnvoll kann sein, weil unsere Lebenssituation verändert sich die ganze Zeit. Und schlussendlich nicht zu vernachlässigen, wenn jemand eine Firma verlässt, ist es immer sinnvoll, dass man die Leute darauf hinweist, schaut, die Arbeit, die sie bei uns geleistet haben, auch quasi das geistige Eigentum, das wir geschaffen haben, ist entgolten worden, gemäss Vertrag. Oder wenn ihr jetzt irgendwie an eine neue Firma geratet und der Prototyp von der sehr ähnlich aussieht, eigentlich wie das Produkt, das wir entwickelt haben, steht zu unserer Rechtsabteilung frei, dass wir dann mit ihr wieder Kontakt aufnehmen.
Aber Transparenz scheint wichtig zu sein. Also man muss den Leuten sagen, wichtig, ja, dass sie alle zwei Jahre zum Beispiel gescreent werden und dass sie das wissen, oder?
Ja, aber ich würde sagen, Transparenz auf zwei Seiten, oder? Weil ich denke, transparent lässt sich auch für das Insider Threat and Risk Management Programm instrumentalisieren, in dem Sinn, dass man mit allen Betroffenen offen ist und dass man ihnen klar sagt, schaut mal, wir werden euch müssen über die Schulter schauen. Also gerade bei diesen Funktionen mit einer erhöhten Integritätsanforderung, denke ich, kann man das auch rechtfertigen.
Mega spannend, danke vielmals für die Diskussion.
Danke dir, merci Rito.
Und euch, danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt, wir freuen uns über eine E-Mail an redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.